Danke euch. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bei den Liedern sind unterschiedliche Attribute von Gott besungen worden. Und wenn das eine oder andere noch so in eurem Hinterkopf ist, nehmt es mit in die Predigt. Es wird gut sein, wenn wir uns Gottes Wesen und Gottes Art und wie Gott ist vor Augen führen. Und dass der Herr das schenkt, dass wir ihn besser kennenlernen können, das möchte ich jetzt nur bitten. Herr Jesus, wir könnten von dir, von deinem Wesen, von deinem göttlichen Sein recht wenig wissen. Wir wüssten, es gibt eine geniale Welt, die wunderbar funktioniert, die schön ist, die faszinierend ist, die gesund ist und die Nahrung gibt. Und irgendwie würden wir staunen, wo kommt es her? Und wenn wir in dein Wort schauen, dort können wir dich, dort können wir Gott kennenlernen und auf einmal fällt es zusammen, auf einmal sehen wir, der Gott, der so großartig beschrieben ist, das ist der Gott, der so großartig geschaffen hat. Und Herr Jesus, ich möchte bitten, dass wir mir jetzt dein Wort anschauen, dass du unseren Blick auf dich richtest und dass wir mehr dich erkennen können. Amen. Danke. Wir sind heute in der zweiten Einheit von unserer Herbstserie dran, die durch den ersten Johannesbrief uns durchführt. Und ich werde den Text gleich zu Beginn vorlesen und darf ich bitten, dass ihr dazu aufsteht, wenn wir Gottes Wort hören und das Gebet im Herzen haben, dass er durch sein Wort zu uns redet. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Ich habe vergessen, euch zu sagen, wo wir lesen. Es steht auf der Folie 1. Johannes 2, 3 bis 17. Ihr könnt es gerne auch mitlesen. Jetzt bin ich in Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht, und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist der heutige Text. Ihr könnt euch wieder setzen, danke. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns bewusst sind, das ist Gottes Wort, sind nicht unsere Gedanken, sondern das ist das, was er uns geschrieben hat. Und jetzt haben wir ihn reden gehört zu uns durch sein Wort. Vor 2 Wochen hat der Gerhard die Einleitung in diese Predigtreihe gemacht zum 1. Johannesbrief. Und er hat uns kurz über die Situation, in die der Johannes seinen Brief hineingeschrieben hat, beschrieben. Es gibt diese Gruppe von Menschen in den Gemeinden, die ein anderes Evangelium lehren, und zwar dadurch, dass sie das Wesen von Jesus und auch den Zweck falsch lehren, also den Zweck, warum er gekommen ist, falsch lehren und dadurch falsche Lehren verbreiten. Im ersten Kapitel, wo der Gerhard erzählt hat, da haben wir 3 Formulierungen gehabt. Und zwar dreimal haben wir gelesen, wenn wir sagen. Also es ging immer darum, wenn wir etwas sagen, aber anders leben, dann, und da möchte ich euch einladen, dass ihr die letzte Predigt nochmal anhört, damit euch das wieder ins Bewusstsein kommt. Aber wenn wir etwas sagen, und aber nicht dementsprechend leben, dann erzählen wir nicht die Wahrheit und unser Leben passt nicht zu dem, was wir sagen. Und in unserem heutigen Text geht dieses Muster ähnlich weiter, und zwar nicht mit den unterteilenden Worten, wenn wir sagen, aber dafür sehr ähnlich, wer sagt. Das heißt auch heute wieder diese Konfrontation, die wir das letzte Mal schon, der wir das letzte Mal schon begegnet sind, zwischen dem, was der Johannes schreibt, das irgendwie das Problem adressiert von den Leuten, die eine falsche Lehre vermitteln. Und in dieser Linie zieht sich unser heutiger Text auch durch. Und bevor wir aber jetzt in den Text zu sehr eintauchen, möchte ich, dass wir uns einmal auf unseren einleitenden Vers, auf Vers 3, nochmal konzentrieren. Und da steht: Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und dieses ihn erkennen, das ist das, worum es heute, denke ich, ganz stark geht. Weil das, wie wir ihn erkennen, hat einen Einfluss darauf, wie unser Leben ausschaut. Und die ganze Predigt wird immer wieder an dem angelehnt sein. Deswegen, wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, euer Blick darf immer gern wieder Richtung Vers 3 wandern, dass ihr euch an das erinnert, dass wir daran erkennen, ob wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Insgesamt wird die Predigt aus folgenden 3 Punkten bestehen, und zwar ein ziemlich langer Teil, wo es darum geht, Gott zu erkennen, und dann noch zwei weitere Teile, wo wir uns die Frage stellen, woran erkenne ich, dass ich Gott erkannt habe, und was sind die praktischen Herausforderungen, die mir begegnen, wenn ich Gott erkannt habe. Der Johannes beschreibt im ersten Kapitel, dass er selbst, und damit schließt er auch seine Apostelkollegen ein, dass er selbst Gott persönlich, Jesus persönlich kennengelernt hat. Er hat ihn betastet, er hat ihn gesehen, und das, was Jesus ihnen verkündigt hat, das verkündigen sie weiter. Das ist das, was wir in den Briefen im Neuen Testament lesen können. Und durch das, was uns die Apostel von Jesus berichten, haben wir auch die Möglichkeit, dass wir Jesus kennenlernen. Und wenn wir den Sohn kennen, dann lernen wir auch den Vater kennen. Im Johannesevangelium im Kapitel 14 steht: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, von Augenzeugen, von Leuten, die live dabei waren, vom Johannes in dem konkreten Fall, zu hören, was er über Jesus sagt, haben wir die Möglichkeit, indem wir Jesus sehen, Gott, den Vater, kennenzulernen. Die Reihenfolge ist, die ich jetzt gerade erklärt habe, nochmal zusammengefasst. Jesus offenbart sich, die Apostel haben ihn erkannt, die Apostel haben ihn verkündigt und dadurch haben wir auch die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Und der Schlüssel, wie ich einleitend schon gesagt habe, ist, Gott zu erkennen. Und zwar warum? In Kapitel 5 beschreibt uns der Johannes den Zweck, warum er das schreibt. Und er sagt, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Also das Ziel, das der Johannes verfolgt, ist in uns eine Gewissheit stabil zu erzeugen, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und die Frage ist aber, wer sind die, die mit einer Gewissheit überzeugt sein dürfen, dass sie ewiges Leben haben? Und da steht, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also die wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes, zu denen schreibt er, ihr dürft Gewissheit haben, dass wir ewiges Leben haben. Und das ist das Ziel, unter anderem mit dem Johannes seinen Brief schreibt. Wie kommen wir zu dieser Heilsgewissheit? Und zu dieser Heilsgewissheit kommen wir unter anderem, wenn wir eben sehen, was in Vers 3 beschrieben ist. Und zwar, dass wir daran erkennen können, dass wir ihn erkannt haben, indem wir seine Gebote halten. Das werde ich immer wieder sagen. Also es wird nicht, dass ihr dann abschaltet. Das ist ein sehr zentraler Vers. Okay, diese Heilsgewissheit, die können wir dadurch bekommen, indem wir sehen, ist unser Leben so ausgerichtet, dass wir Gottes Gebote halten. Ich habe auf YouTube eine Fragerunde, wo einige schlaue Pastoren auf der Bühne gesessen sind, mir angehört. Und da war ein Bruder, der im Saal gesessen ist und der hat eine Frage gestellt. Und seine Frage, die hat eine große innere Not zum Ausdruck gebracht. Und zwar hat er gesagt, damals, als er Jesus kennengelernt hat, da hat er Ehrfurcht vor Gott gehabt. Da hat er diese Gottesfurcht, von der die Bibel redet, die hat er gehabt. Da hat er irgendwie Jesus erkannt und hat Gottesfurcht gehabt. Und jetzt schaut er in sein Leben und 5 Jahre später muss er sagen, eigentlich hätte diese Gottesfurcht größer werden sollen, sie hätte zunehmen sollen. Aber wenn er in sein Leben reinschaut, merkt er das gar nicht. Er merkt nicht, wie diese Gottesfurcht in ihm größer geworden ist, sondern er muss reinschauen in sein Leben und muss sagen, mein Leben ist eigentlich nicht so, dass man sagen kann, das ist ein gottesfürchtiger Mensch. Ich möchte euch die Frage stellen, und ich habe sie mir selber auch gestellt, wie schaut das in unserem Leben aus, dass wir Jesus kennengelernt haben, ihn als unseren Erlöser erkannt haben. Das liegt unterschiedlich, wenn ich gerade anschaue, liegt es kurz in der Vergangenheit, sehr lang in der Vergangenheit. Vielleicht gibt es auch einige unter uns, bei denen das, so der Herr schenkt, in der Zukunft noch der Fall sein wird. Aber wenn wir hinschauen, sehen wir, dass in uns diese Gottesfurcht zunimmt. Sehen wir das aneinander, aber zuerst sehen wir das bei uns selber. Die Frage ist, haben wir Gott erkannt? Weil wenn wir Gott erkennen, wir können keine Furcht, keine Gottesfurcht vor jemandem haben, von dem wir nichts wissen. Haben wir sein ewiges, sich nicht änderndes Wesen erkannt? Haben wir seine Liebe erkannt, haben wir seine Gerechtigkeit, seinen heiligen Zorn, seine Barmherzigkeit, seine Schönheit, seine Heiligkeit, haben wir das erkannt? Sehen wir, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, dass er auf die Welt gekommen ist, dass er bereit war, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, dass er bereit war, als Baby auf die Welt zu kommen, dass er bereit war, in dieser perfekten, liebenden Beziehung mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist, in der ihm nichts gefehlt hat, dass er bereit war, das zu verlassen und als Mensch auf die Erde zu kommen, der gleichzeitig aber voll Gott war. Jesus, der im Jesaja beschrieben auf dem Thron sitzt und um den die Engel sind, die nur dafür geschaffen sind, ihn anzubeten und die täglich vor ihm fliegen und heilig, heilig, heilig rufen. Haben wir das erkannt, dass das der ist, der uns in Gottes Wort vorgestellt wird? Dass dieser Jesus, der bereit war zu kommen, der ist, der durch den Heiligen Geist selber dem Jesaja inspiriert hat zu schreiben von diesem Gottesknecht, der geschlagen wird, wo er gewusst hat, das wird er selber sein. Und trotzdem ist er gekommen, obwohl er gewusst hat, was das für ihn bedeutet. Der, als das Volk Israel aus Ägypten ausziehen hat dürfen, dieses Opferlamm, dieses Bild mit dem Opferlamm geschaffen hat, das sein Blut vergießen hat müssen, dass die Erstgeborenen der Familien, die das Blut von dem Lamm an die Türen gestrichen haben, dass die leben dürfen und mit diesem Bild er für sein eigenes Kommen und Sterben eigentlich die Ausrichtung schon geschaffen hat, weil er gewusst hat, er wird kommen und am Kreuz mit seinem Blut stellvertretend für uns das Leben erwirken. Kennst du Jesus? Ist dir das bewusst, wenn du in sein Wort reinschaust, dass es um den geht? Haben wir ihn erkannt? Der Bruder, der da von sich erzählt hat und wo die Pastoren da auf der Bühne gestanden sind, der hat von einem der Pastoren folgenden Rat bekommen oder folgende Erklärung bekommen. Und zwar, der Pastor hat sich bezogen auf das, was in den Sprüchen steht. Was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht oder alle Erkenntnis beginnt mit Gottesfurcht. Und um welche Erkenntnis geht es da? Es geht um, wenn wir Gottesfurcht haben wollen, geht es darum, dass wir Gott so erkennen, wie er sich in seinem Wort offenbart. Wenn wir nur von Gott ein Bild haben, ein einseitiges Bild, dass Gott Liebe ist, dann fehlt uns ganz viel von Gottes Wesen und wir haben vielleicht diesen Respekt gar nicht vor Gott. Wenn wir Gottes Gerechtigkeit nur vor Augen haben, dann haben wir vielleicht Angst, uns Gott zu nähern. Es ist wichtig, um Gottesfurcht zu haben, dass wir Gottes gesamtes Wesen, wie er es uns in seinem Wort offenbart, dass wir das erkennen. Und jetzt habe ich schon gesagt, wie wir Gott erkennen können, dadurch, wie er sich in seinem Wort offenbart. Und ich hoffe, das lebt noch. Ja. Jetzt hat er sich in seinem Wort offenbart und wir werden ihn nicht erkennen, wenn wir es nicht aufschlagen und lesen. Damit wir ihn erkennen können, müssen wir uns mit dem, was er uns in seinem Wort von sich offenbart, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Sonst können ihn wir gar nicht erkennen. wenn wir ihn erkennen, dann können wir so wie, wie Petrus, als Jesus mit ihnen unterwegs ist, irgendwann einmal sagen kann, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus war intensiv mit Jesus zusammen und es hat eine Zeit lang gebraucht, bis er zu dieser Aussage gekommen ist. Wir müssen uns mit Gott beschäftigen, wir müssen hören, was er, wie er sich offenbart, dass wir ihn erkennen können. So, woran erkenne ich jetzt, dass ich ihn erkannt habe? Johannes schreibt, dass wenn wir seine Gebote halten, dass wir daran erkennen können, dass wir ihn erkannt haben. Und wenn wir erkennen, dass Gott absolut gut ist, dass er absolut heilig ist, dass sein Plan gut ist, dass er voller Liebe ist, dann, wenn er uns Gebote gibt, dann sind es doch Sachen, die wir lieben können. Gebote klingt so nach Einschränkung oder nach, ja, lass uns bei Einschränkung. Aber wenn der Gott uns das gibt, der uns so kennt, der uns geschaffen hat, der bereit war zu kommen und um uns zu befreien, wenn er uns sagt, das ist gut, das sind meine Gebote, das sind meine Ordnungen, an dem könnt ihr mich erkennen, wie mein Wesen ist, dann dadurch, dass Gott gut ist, können wir auch sagen, dass seine Gebote gut sind. Und dadurch kann ich dann sagen, wenn ich ihn erkannt habe, ich möchte seine Gebote halten. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Eben, ich kann erst seine Gebote halten, wenn ich ihn erkannt habe. Sonst ist es nur eine rituelle Übung. Ich muss ihn erkennen, dass ich an seinen Geboten sehen kann, wie Jesus ist. Und dann kann ich sie deswegen halten, weil ich Gott erkannt habe. Und dieses Halten der Gebote, das ist eine Ausrichtung in unserem Herzen, das ist eine Überzeugung, das ist das Wissen, dass Gott gut ist und dass ich sage, weil er gut ist, das, was er sagt, ist gut. Und trotzdem wir dieses, wenn wir Gott erkannt haben, dieses Ja zu seinen Geboten haben können, kann es trotzdem passieren, dass wir sündigen. Gottes Gebote halten, und da ist der Johannesbrief ja wirklich auch sehr entlastend, wenn wir den lesen können. Er sagt, wenn wir sündigen, ist der Vers ja, wenn wir sündigen, dann haben wir in Jesus einen Fürsprecher vor dem Vater, in den Gerechten. Er ist das Sühneopfer für unsere Sünden. Das heißt, selbst wenn wir erkannt haben, dass seine Gebote gut sind, es wird passieren, dass das, was, und da kommen wir später noch drauf zu sprechen, womit wir in der Welt konfrontiert sind, dass uns das immer wieder den Blick auf Gott wegnimmt und dass wir dann sündigen. Dieses, dass wir erkennen, ob wir Gott erkannt haben daran, dass wir seine Gebote halten, das bedeutet, habe ich diese Ausrichtung, dass ich sagen kann, seine Gebote sind gut, ich möchte sie halten und dass ich merke, da habe ich sie nicht gehalten und das ist wirklich eine Not in mir und es ist nicht entspanntes da sitzen und sagen, ja, mir ist eh vergeben, sondern es ist wirklich dieses, sage ja zu den Geboten, die Gott uns gibt, weil ich weiß, dass er gut ist und dass er mich liebt. Jetzt muss ich mal mich kurz orientieren. Genau. Und zwar, wenn wir Ich kann es leider nicht so gut lesen. Ah, da ist besser. Genau. Und da warnt er uns jetzt davor, dass wenn wir eben sagen, wir haben ihn erkannt, aber wir halten seine Gebote nicht, dann sind wir Lügner. Und deswegen, was bedeutet es jetzt, seine Gebote zu halten? Und zwar, wenn ich seine Gebote halte, dann nimmt meine Liebe ihm gegenüber zu. Warum ist das so? Je mehr ich von ihm erkenne, desto mehr sehe ich, wer er ist. Je mehr ich sehe, wer er ist, desto mehr erkenne ich seine Liebe. Und je mehr ich seine Liebe erkenne, desto mehr habe ich die Möglichkeit, dass ich ihn auch lieben kann. Und im Halten seiner Gebote sehe, dass seine Gebote gut sind. Und dann sehe, dass seine Gebote auch Liebe für mich sind. Und dadurch kann ich den Herrn durchs Halten seiner Gebote immer mehr lieben. Und da ist sogar davon die Rede, dass Gottes Liebe in denen vollkommen wird. Das ist der erste Punkt. Das ist, seine Gebote halten, führt dazu in Vers 5, dass die Liebe zunimmt. Der nächste Punkt ist, dass ich in ihm bleibe. Das ist ein Teil vom Halten seiner Gebote. Und was ist die Folge von dem, wenn ich in ihm bleibe? Dass mein Leben ganz ihm ähnlicher wird. Und zwar, das ist das, was wir in im folgenden Vers sehen, ich glaube Vers 5 und 6, so irgendwie, da schreibt er, oder da sagt er uns, dass wenn wir in ihm bleiben, dass das bedeutet, dass unser Lebenswandel seinem Lebenswandel ähnlicher werden muss. Und auch das macht voll viel Sinn. Wenn wir sagen, wir bleiben in ihm, das bedeutet, wir haben ganz enge Gemeinschaft mit ihm. Und wenn er in eine gewisse Richtung geht, dann gehen wir in die gleiche Richtung. Das heißt, dass wir dann, wenn wir in ihm bleiben, dass unser Lebenswandel seinem Lebenswandel entspricht. Und da steht sogar, dazu sind wir verpflichtet. Könnt ihr euch an die Frage von dem Mann erinnern, von der ich euch erzählt habe? Der hat gemerkt, dass sein Lebenswandel nimmer dem entspricht, wie er eigentlich sieht, wie Jesus ist. Und diese Frage hat ihn zum Nachdenken gebracht. Und ich möchte euch nochmal bitten, dass ihr auch diese Frage mitnimmt und euch die Frage stellt, ist unser Lebenswandel so, dass ich merke, mein Leben, das ist ähnlich zu dem von meinem Herrn. Und der dritte Punkt, woran ich merkt, dass ich seine Gebote halte, das ist, dass ich im Licht bleibe und die Folge vom im Licht bleiben ist, dass ich meinen Bruder liebe. Bevor aber jetzt, ihr seht es, das beginnt ab Vers 9, bevor er jetzt direkt von der Bruderliebe redet, macht der Johannes da einen Einschub, indem er sozusagen das mit der Bruderliebe noch einleitet. Und das ist das, über was ihr vielleicht beim Vorlesen schon gestolpert seid, das ist das mit dem neuen Gebot. Und er gibt uns aber kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, aber es ist doch ein neues Gebot. Und da möchte ich ganz kurz erklären, was er damit meint. Und zwar, Johannes sagt, er gibt kein neues Gebot. Das bedeutet, das ist ein Gebot, das die Leser eigentlich schon kennen, seitdem sie vom Evangelium gehört haben. Und in Kapitel 3, Vers 23 erklärt er, was das Gebot ist. Da steht, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Also, das ist dieses Gebot, das den Lesern von ihm bekannt war, das daraus besteht, an den Namen seines Sohnes Jesus Christus zu glauben und einander zu lieben. Und er erinnert uns an dieses Gebot und dann nennt er dieses Gebot, dieses alte Gebot, das sie von Anfang an gehört haben, seitdem sie Jesus kennengelernt haben, dann nennt er dieses alte Gebot auch das neue Gebot. Und wer sich vielleicht an unsere Predigtreihe vom Johannesevangelium erinnern kann, bei dem kommt bei neuem Gebot vielleicht so ein bisschen eine Erinnerung. Und zwar steht in Johannes 13, Vers 34, was der Herr Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und seht ihr, da geht es in beiden Fällen um diese Liebe. Johannes hat zitiert Jesus, wie er das im Evangelium als das neue Gebot bezeichnet, aber mittlerweile ist es kein neues Gebot mehr. Es sind, ich weiß nicht, 60 Jahre später oder so ganz genau, weiß ich es jetzt nicht, 50 Jahre vielleicht. Und die haben das schon sehr oft gehört. Das heißt, deswegen sagt er das so am Anfang, okay, ich gebe euch ein neues Gebot, aber es ist gar kein neues Gebot. Es ist dieses Gebot, das ihr von Anfang an kennt. So. Diese Liebe untereinander, die hat Jesus selber vorgelebt. Er sagt ja, wie er uns geliebt hat, so sollen wir einander lieben. Und deswegen, wenn wir ihn erkennen, dann halten wir seine Gebote und lieben auch einander. Und mit dem, dass er jetzt da von der Liebe anfängt zu reden, in diesen Geboten, mit denen läutet er, das ein, was es bedeutet, im Licht zu bleiben. Und zwar im Licht bleiben bedeutet den Bruder lieben. Und genau, das ist diese Herausforderung, die wir da haben, und aber auch die Schönheit, die es bedeutet, zu sehen, wenn wir Gott erkannt haben und wenn wir ihm nachfolgen. Das bedeutet, dass wir einander lieben. Und das war genau der Punkt, der in der Gemeinde damals durch die Menschen, die sich losgelöst haben, auch nicht mehr erfolgt ist. Diese Liebe, die war nicht mehr sichtbar. Das heißt, die Leute, die in die Finsternis gegangen sind, bei denen war diese Liebe nicht mehr sichtbar. Und deswegen diese Ermahnung vom Johannes, dass wir, wenn wir sagen, wir sind im Licht, dann lieben wir auch unsere Geschwister. So. Jetzt stehen wir vor einer praktischen Herausforderung, so habe ich es genannt. Aber bevor der, und zwar wo unser Glauben herausgefordert wird. Und bevor aber Johannes jetzt von dieser Herausforderung redet, merkt man, dass da ein, so wie es der Gerhard das letzte Mal so schön gesagt hat, dass da ein liebevoller, elterlicher Apostel ist, dem seine Gemeinde am Herzen liegt, dem seine Brüder und Schwestern am Herzen liegen. Und mit seinem pastoralen Herzen möchte er seine Leser nochmal daran erinnern, dass er sagt, bevor wir uns jetzt diesen Herausforderungen stellen, schauen wir uns nochmal an, was ihr alles wisst, was Gott euch alles verheißen hat. Und er redet, wie wir das sehen, redet er dreimal sie als Kinder an, er redet sie zweimal als Kindlein an, er redet sie zweimal als Väter an und zweimal als junge Männer. Und diese Anrede als Kinder, damit meint er einfach alle. Das haben wir schon ein paar Mal gelesen, er hat sie als liebe Kindlein adressiert. Das heißt, da geht es nicht um drei verschiedene Altersgruppen, sondern mit Kindlein redet er einfach alle an. Und dann macht er nur Unterscheidung zwischen die Väter und die jungen Männer. Ihr habt das alles, was er ihnen da in Erinnerung ruft, habe ich zusammengeschrieben. Und Ich möchte es euch jetzt vorlesen. Und euch quasi mit der gleichen Eindringlichkeit ans Herz legen, wie es der Johannes macht. Er sagt richtig, Kindlein, horcht zu. Da draußen in der Welt, und da kommen wir gleich hin, da ist die Gefahr der Welt. Aber bevor wir uns das anschauen, macht euch bewusst, was ihr in Jesus habt. Eure Sünden sind euch vergeben um seines Namens willen. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ihr habt den Bösen überwunden. Ihr habt den Vater erkannt. Und ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Mit dieser Erinnerung, was wir in Jesus haben, dass uns die Sünden vergeben sind, dass wir den erkannt haben, der von Anfang an ist und so weiter, mit dieser Bestärkung kommen wir jetzt sozusagen zu dieser Herausforderung, von der ich geredet habe. Und da schreibt er, Kindlein, liebt nicht die Welt, liebt auch nicht, was in der Welt ist. Und im Kapitel 4 macht Johannes klar, was das bedeutet, wenn von der Welt die Rede ist. Davon, wenn er von der Welt redet, dann redet er nicht davon, von dem, was ich vorher in meinem Gebet gesagt habe, wie Gott die Welt so wunderbar geschaffen hat, sondern wenn er von der Welt redet, dann redet er davon, von all dem, was sündig ist, was Gottes Ordnung entgegensteht. In Vers 5 haben wir gelesen, dass in dem, der Gottes Willen tut, dass seine Liebe vollkommen ist. Und wenn wir aber die Welt lieben, dann ist diese Liebe, die haben wir dann nicht mehr vollkommen für Gott, sondern dann ist diese Liebe auf einmal geteilt oder vielleicht gar nicht geteilt, sondern ungeteilt bei dem, was wir in der Welt lieben. Und wenn ich das Böse der Welt liebe, dann ist die Liebe meine Liebe zum Vater nicht mehr in mir. Okay, da fehlt jetzt was. Und zwar, was sind jetzt diese Dinge, von denen die Rede ist, die in der Welt sind? Das ist einerseits die Fleischeslust, es ist die Augenlust und es ist die Hochmut des Lebens. Das ist das, wovor der Johannes warnt, wenn er sagt, dass wir nicht die Welt lieben sollen. Was bedeutet diese Fleischeslust? Die Fleischeslust, das ist all unser Verlangen, nachdem wir uns sehnen und wo wir vielleicht richtig an unkontrollierten Drang vielleicht verspüren, was aber sündig ist. Und das sind die Dinge, die wir glauben zu brauchen und die wichtiger sind als Gott. Und dazu gehört vielleicht ein sexuelles Verlangen, das ich vor oder außerhalb der Ehe lebe. Dazu gehört vielleicht sowas wie ungezügeltes Essen. Dazu gehört vielleicht übermäßiger Alkoholkonsum. Und dazu gehört sicher einiges mehr, diese Fleischeslust, die diese Liebe zur Welt symbolisiert. Oder zum Ausdruck bringt. Und deswegen, ich möchte euch bitten, überlegt mal, was ist das, wo euch der Herr ermahnen möchte, wenn er von der Fleischeslust redet. Und in einem ähnlichen Sinn redet er dann von der Augenlust. Und ich habe mir überlegt, was könnte Augenlust sein? Augenlust könnte zum Beispiel sinnlose Zeit am Handy oder am Fernseher sein, Computerspielen, Pornografie, vielleicht Kauflust. Ich sehe Dinge, die ich haben möchte. Und Gerade wenn es um das Thema Handy geht, das ist auch in unserer Gemeinschaft immer wieder ein Thema, dass wir merken, das Handy ist so dominierend. Und meine Frage ist, sind wir wirklich frei oder haben wir da eine Liebe zu etwas, was uns etwas vorgibt, was uns vielleicht anbietet, uns die Wahrheit zu sagen, und unsere Augen sind auf das Ding fixiert und dadurch führt es dazu, dass unsere Liebe immer mehr auf dieses Ding oder das, was dieses Ding vermittelt, fixiert ist und nicht mehr vollkommen auf Gott ausgerichtet ist. Und das, was als Hochmut des Lebens bezeichnet ist, der dritte Punkt, das kann auch mit Stolz über Besitz übersetzt werden. Das ist unser Besitz etwas, das wir so lieben, dass unser Besitz sozusagen die Liebe, die wir vor Gott haben, kompromittiert? Oder ist unser Besitz etwas, wo wir wissen, der Herr hat es geschenkt, der Herr kann es nehmen, der Herr weiß, was er macht und ich bin der Verwalter, aber ich liebe das Ding nicht. Ich liebe den, der weiß, in welchem Maß er mir die Dinge gibt und zur Verwaltung überlässt. Und dann ermahnt Johannes, dass all diese Dinge vergehen werden, aber dass der, der den Willen Gottes tut, dass der in Ewigkeit bleibt. Gott zu lieben, erkennen wir daran, dass wir, wenn wir ihn erkennen, oder ich fange anders an. Ob wir erkannt haben, wer Gott ist, das erkennen wir daran, wenn wir seinen Willen tun, wenn wir uns an seine Gebote halten. Wenn wir seine Gebote halten, dann werden wir ihn immer mehr lieben. Das ist so die Logik durch das, was der Johannes uns da erzählt. Und in diesem seine Gebote halten ist auch Liebe unter den Geschwistern. Und in dem seine Gebote halten, ist auch dieses den Weg so gehen, wie er ihn geht. Das ist das, woran wir erkennen können, dass wir ihn erkannt haben. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch jetzt nachher, wenn wir uns auch Zeit zum Beten nehmen, wenn wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern, dass ihr euch wirklich prüft, habe ich Gott erkannt? Der Johannes macht es irgendwie sehr binär. Ich habe entweder die Liebe für Gott auf der einen Seite oder ich habe die Liebe für die Welt auf der anderen Seite. Und die Frage ist, haben wir unseren Herrn erkannt und haben ihn so lieb, dass wir seine Gebote halten wollen, dass wir erkennen, dass seine Gebote gut sind. Und dass wir dadurch sagen, wir haben die Welt nicht lieb. Oder merken wir, dass wir eigentlich die Welt lieb haben. Ich möchte euch nochmal fragen, kennt ihr Gott? Habt ihr ihn so, ihr habt vorher ein paar Punkte euch aufgelistet. Kennt ihr Gott als diesen Heiligen, als diesen Liebenden, als diesen Gerechten, als diesen auch zornigen, über Sünde zornigen Gott? Oder kennt sie nur einen Aspekt und vielleicht deswegen ist die Gottesfurcht, von der in der Bibel die Rede ist, in unserem Leben nicht so da, weil wir Gott noch nicht so erkannt haben. Und deswegen möchte ich euch wirklich bitten, lasst euch, und das denke ich ist die Absicht von Johannes, dass er uns herausfordert, dass wir Gott kennenlernen. Und indem, dass wir Gott kennenlernen, seine Liebe für uns auch sehen, die er uns am Kreuz, und wir schauen gleich auf das, die er uns am Kreuz geschenkt hat und wo er uns durch das, was er am Kreuz für uns getan hat, von unserer Schuld Befreiung anbietet. Ich werde beten und dann werden wir gemeinsam aufs Abendmahl schauen. Herr Jesus, du hast auf geniale Art und Weise die Möglichkeit geschaffen, dass wir deine Liebe kennenlernen können. Und zwar indem du Jünger um dich versammelt hast, die in diesem intensiven Zusammenleben mit dir dich erkennen haben können und die dann aufgeschrieben haben, wie du bist. Und dadurch, dass wir dein Wort haben, wo das beschrieben ist, können wir dich erkennen. Und dadurch, dass wir dich erkennen können, können wir den Vater erkennen. Und dadurch können wir dich und den Vater immer mehr lieben lernen, je mehr wir begreifen, wie Gott ist. Und Herr Jesus, ich möchte dir danken für das, was wir da von dir im Johannesevangelium lernen haben können. Herr Jesus, ich möchte wirklich bitten, dass wir als Gemeinde sagen können, wir als deine Kinder, wir wollen deine Gebote halten und wir wollen deine Wege gehen. Und wir können auch diese Gemeinschaft, die wir dadurch miteinander haben, die können wir auch feiern, wenn wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Und Herr Jesus, du warnst aber auch vor der Welt. Und ich möchte wirklich bitten, dass du uns aufzeigst, wo die Liebe zur Welt in uns noch da ist. Und da wollen wir Buße tun. Und da wollen wir diese Liebe für die Welt vor dein Kreuz bringen, Herr. Du bist dafür gestorben. Und du zeigst uns am Kreuz deine Liebe. Ich danke dir dafür. Amen.